NDR 1 Welle Nord. Der Schleswig-Holstein-Schnack.
Zu Gast ist heute einer, der die Musik zum Beruf gemacht hat, der junge Menschen in diesem Beruf ausbildet und fördert. Bernd Ruf, Professor für Popular Jazz, Weltmusik und Musikbusiness an der Musikhochschule Lübeck seit 2004. Mein Name ist Mechtild Mesker. Ich kenne Bernd Ruf seit meinen ersten Tagen hier eigentlich schon im Studio Lübeck. Herzlich willkommen zum Schleswig-Holstein-Schnack, Bernd Ruf.
Ja, hallo, Schleswig-Holstein. Ich freue mich, hier zu sein. Und ja, wir werden sicher ein schönes Gespräch haben.
Das hoffe ich doch sehr.
Ich bin ganz gespannt auf die Fragen.
Ja, wir haben ja so noch nie in dieser Form zusammen gesprochen. Wir kennen uns eigentlich immer nur, dann treffen uns bei ganz vielen Gelegenheiten, wenn du Musik machst und wir berichten. Oder wenn ich einfach irgendwo mal ein Musikhochschulkonzert besuchen kann.
Ja, ich erinnere mich an unsere, glaube ich, erste Begegnung 2007 in St. Marien bei im Buxtehude-Jahr.
Ach, eins von vielen spannenden Projekten, über die wir im Schleswig-Holstein-Schnack heute noch sprechen wollen. Ich habe aber zu Beginn einmal so eine kleine Fünf-Frage-Runde für dich vorbereitet, beziehungsweise war eine einfache Vorbereitung für mich. Was ist dein liebstes Musikstück?
Oh, das gibt's gar nicht. Das ist ein Heer von Musikstücken. Das ist jeden Tag ein anderes.
Okay. Was ist denn dein liebster Künstler?
Das ist ähnlich. Also früher hatte ich davon geträumt, irgendwann mal mit Sting ein Projekt machen zu können. Und dann durch die lange Zusammenarbeit mein Tango-Partner Raul Caurena. Vielleicht kommen wir da später noch drauf zu sprechen. Ja.
Und deine liebste Sängerin?
Das ist ähnlich. Also ich habe keine so Idole oder so.
Ja, aber wen hörst du zum Beispiel wirklich gerne singen?
Das ist, hängt natürlich mit der Sozialisation zusammen, so als Jugendlicher. Whitney Houston, das ist schon so ein Maßstab, würde ich mal sagen.
Mhm. Und deine liebste Musikrichtung?
Das
ist ein bisschen fies, ich weiß.
Ja, ja, mit diesen Liebsten, das funktioniert nicht so ganz, weil ich eben, ich bin ja vage. Und wenn eine Geschichte in die eine Richtung geht, dann kommt sofort die andere wieder hoch. Also Klassik, Jazz, Blasmusik, Tango, Klezmer. Ich bin mit allem so aufgewachsen, so im ländlichen Raum. Und habe dann immer wieder was Neues entdeckt. Insofern, ja,
das magst ist auch, du dich tages, auch gar nicht festlegen.
Das ist auch tagesabhängig.
Ja. Was ist denn deine liebste musikalische Tätigkeit? Was tust du da am liebsten?
Also da gibt es auch zwei. Natürlich kann das nicht nur eine sein. Das ist zum einen Klarinettenspielen. Also da bin ich dann ganz bei mir. Und das ist so mein ganz persönlicher Ausdruck. Und das zweite ist Dirigieren. Das ist dann das Arbeiten mit Gruppen, dann eben in größeren zusammenhängen. Das macht genauso viel Spaß.
Du hast gerade schon gesagt, du bist auf dem Land aufgewachsen und unverkennbar nicht in Norddeutschland, sondern im Badischen.
Ja,
kommst
richtig.
Du im Entferntesten aus dem Raum Offenburg-Stuttgart. Da warst du jedenfalls auch im Studium. Bist du eigentlich in so einer richtig musikalischen Familie aufgewachsen, wo deine Eltern auch schon Musiker sind?
Also musikalisch ja, aber nicht im professionellen Sinne. Also meine Eltern sind keine Musiker gewesen, aber haben es leidenschaftlich gern gesungen. Und mein Vater war jemand, der konnte ein Instrument in die Hand nehmen und so ein bisschen rumfingern und plötzlich entstand ein Lied, sei das jetzt ein Akkordeon gewesen oder eine Flöte oder sonst was. Aber konnten keine Noten lesen und waren jetzt nicht musikalisch ausgebildet. Aber sangen sehr viel und sangen mit uns und auf den, also Gengenbach, da bin ich ja aufgewachsen, da ist dann der Weg ans Mittelmeer näher als an die Ostsee und auf vielen Urlaubsfahrten ans Mittelmeer haben wir dann immer gesungen im Auto und also das hat uns stets begleitet. Also
mehrstimmig gesungen?
Ja,
also manche können das ja tatsächlich auch spontan.
Ja, also
oder?
Mein Vater, wir waren beim sonntäglichen Kirchenbesuch, hatte mein Vater eigentlich immer eine zweite Stimme zum Gemeindegesang hinzugegeben und damit bin ich aufgewachsen dann, ja.
Hast du noch Geschwister?
Ich habe drei Schwestern.
Oh, wow.
Ja, ja, genau. Und zwei davon leben in Gengenbach und die andere Schwester lebt im Bayerischen.
Du hast zwei Söhne, Ivo und Ilja. Welcher von den beiden ist der Ältere?
Ivo ist der Ältere, okay. Aber knapp 1,5 Jahre. Ja.
Und beide sind aber auch Musiker und studieren Musik und haben dieses musikalische Gen irgendwie geerbt. Kann das sein?
Ja, das ist so.
Gibt es so etwas? Gibt es tatsächlich so ein musikalisches Gen?
Das weiß ich nicht. Also jetzt so gentechnisch habe ich mich damit noch nicht beschäftigt, aber es ist so, dass sie natürlich in diesem Umfeld aufgewachsen sind und das so miterlebt haben, wie das ist, wenn jemand auf der Bühne steht und das zu seinem Wohnzimmer macht. Und dass das ganz natürlich ist. Also bei mir selbst war es so, dass ich quasi alle musikalischen Räume mir dann selbst erschlossen hatte, weil ich quasi der Erste war, der sich da intensiver und professioneller dann mit beschäftigt hat in unserer Familie. Und war dementsprechend immer sehr aufgeregt früher und hatte riesiges Lampenfieber und war nervös. Und es war ganz, ganz schwierig, was ja wahrscheinlich auch viele Musikstudierende so kennen und junge MusikerInnen. Und das war jetzt bei Ivo und Ilja gar nicht. Also die kannten Nervosität, Lampenfieber kaum, weil es sich für sie so natürlich anfühlte. Ja, das erkläre ich mir eben so, ne, dass sie von klein auf gesehen haben, der Papa steht auf der Bühne und das ist alles ganz normal und ja, so ist das halt. Ne.
Welchen genetischen Anteil sozusagen an diesem Musikpart hat denn die Mutter der Kinder, deine Frau?
Eine große Liebe zur Musik und einen intuitiven Zugang zur Musik. Das ist auch sehr gut, da immer dann ein Feedback zu kommen, weil wir Musiker, vor allem wenn wir so an einer Musikhochschule arbeiten, dann sehr schnell in so ein analytisches Beurteilen kommen, was einem eigentlich dann so das Intuitive, ja, das ist jetzt, gefällt mir jetzt oder das spricht mich an, oftmals versucht zu verdrängen. Da muss man also sehr achtsam sein, dass man da offen bleibt.
Und ist das bei Hausmusik sozusagen im Hause Ruf dann so gewesen, die Jahre, als die Jungs aufgewachsen sind?
Ja, wir haben gespielt regelmäßig. Ja, ja, doch, auf jeden Fall.
Und dann einfach die Freude an Musizieren?
Ja.
Oder bist du doch dann auch schon der Lehrer, der sagt, oh, Ilja, oder oh, Ivo, an der Stelle nochmal neu?
Also als Kinder hatten wir sie zur Musik hingeführt, klar. Ivo wollte Klarinette lernen, da war er 9 und das war das gleiche Alter als ich. Also da hatten sie schon Klavier gespielt. Und da hatte ich gesagt, okay, also ich mache ein halbes Jahr mit dir, 6 Monate. Und wenn du dann noch Lust hast, dann suchen wir einen Lehrer, weil ich werde nicht unterrichten. Ich halte davon gar nichts, wenn Eltern ihre Kinder unterrichten. Das hat den Vorteil, wenn man nicht in die Lehrersituation kommt, dass man dann eher ein Spielpartner ist. Ne? Also wir haben natürlich dann viel zusammen gespielt und so. Natürlich sagt man das eine oder andere, aber ist nicht der Lehrer, ne? Der Klarinettenlehrer, der Klavierlehrer und so weiter. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig.
Du bist ja nach deinem Studium relativ schnell dann auch in diese Lehre, in die Lehrposition gegangen. Und seit 2004 bist du nun also Professor hier an der MHL bei dem, was wir einfach mal immer so Pop-Musiklehrgang nennen.
Also so schnell war das gar nicht.
Ach so. Ne?
Also zwischen meinem Abschluss des Musikstudiums und dem Beginn hier lagen 10 Jahre. Da war ich freiberuflich tätig als Musiker und habe so in alle Höhen und Niederungen
und
des
Musikgeschäfts
dirigiert, genau. Bin ich da so eingedrungen, was wichtig war tatsächlich so als Erfahrungsschatz, um das dann auch weitergeben zu können.
Und als du dann nach Lübeck kamst, war das so, dass die dich mit Versprechungen gelockt haben oder damit zu sagen, das ist ein neuer, ganz neuer Studiengang, wir möchten, dass du das gerne übernimmst und einführst und entwickelst? Oder was war die Motivation, dann nach Lübeck in den fernen Norden zu gehen?
Also zum einen ist es natürlich eine ganz fantastische Stelle. Ne? Also dieser Job, den ich jetzt hier an der Musikhochschule habe, ist unglaublich aufregend und immer wieder neu und eine ganz, ganz tolle Aufgabe. Das ist das eine. Das andere war natürlich schon so, dass alles komplett neu war. Also die Musikhochschule Lübeck wurde bis dahin klassisch ausgerichtet. Und die Aufgabe war, das war damals ja auch noch von Ministerpräsidentin Simonis, der ausdrückliche Wunsch an die Musikhochschule, ihr solltet euch breiter aufstellen, vor allem auch im Hinblick auf die LehrerInnenausbildung, damit in den allgemeinbildenden Schulen eben die Musiklehrenden dann auch Ahnung haben von populärer Musik und so weiter. Das war damals nicht selbstverständlich, ne? Wie sich viele aus unserer Generation vielleicht noch erinnern, wenn sie an ihre Schulzeit zurückdenken. Und das war so die Hauptaufgabe. Also wie können wir ein Lehrangebot schaffen, was dann eben breiter aufgestellt ist. Jetzt ist die Musikhochschule Lübeck eher relativ überschaubar in ihrer Größe, also nicht vergleichbar jetzt mit Köln oder Hannover, die sehr viel mehr, ein Vielfaches an Studierenden haben und Kapazitäten. Und insofern war der Gedanke, dass wir dann die populäre Musik nicht als eigenen Studiengang mit so einem eigenen Diplom damals ja noch abschließen wollen, sondern den so breit anlegen, dass quasi alle Studierenden die Möglichkeit haben, innerhalb ihres klassischen Studiums oder Lehramtsstudiums dann das zu integrieren.
Das ist das sogenannte Lübecker Modell.
Das ist das Lübecker Modell, genau. Und das hat natürlich schon auch Vorteile. Das sieht man dann an unseren alljährlichen Sommerrevuen, wo dann klassische Musiker und populäre Musiker dann zusammenkommen und dann gemeinsam Projekte machen. Und das so interdisziplinär, also ich sage mal über die Genres hinweg, dann eigentlich gemeinsame Geschichten machen. Das ist sehr schön. Ja.
Diese interdisziplinäre Arbeit und die vielen Genres, die die Studierenden dann lernen, bringt es für die eine sicherere Zukunft oder mehr Zukunftschancen? Das ist ja ein hartes Business, die Musik.
Also Musik ist ein sehr hartes Business und wird immer härter. Die Entwicklung ist zum Teil erschreckend. Ich denke, dass der Live-Aspekt wieder wichtiger werden wird. Da ist ja mit Corona quasi völlig zusammengebrochen, hat sich dann danach wieder langsam erholt. Ich denke, dass es wieder wichtiger werden wird, denn die Musik im Netz ist ein Ausverkauf. Ne? Die ist nichts mehr wert, man muss es leider so sagen. Als Musiker bekomme ich von meiner Musik, die weltweit gespielt werden könnte, eigentlich nichts zurück. Ne? Und Verkäufe, die man früher noch hatte, so über CDs oder Schallplatten, gibt's keine mehr. Und also das ist sehr traurig. Und jetzt kommt ja noch eine neue Entwicklung durch die KI, wo dann gerade im populären Bereich, im unterhaltenden Bereich, also Background-Musik und funktionale Musik und so weiter, letztlich alles von der KI künftig produziert werden kann. Also das heißt, auch diese Jobs werden wegfallen. Insofern ist für mich das Wesentlichste, ein eigenes kreatives Potenzial in den Studierenden zu finden oder zu fördern, damit sie das überhaupt erstmal entdecken und dann eigene Ideen entwickeln, was sie machen können.
Ich glaub, das wirkt sich ja auch ein bisschen in das Komponieren aus, ne?
Diese natürlich, Option. Ja, klar. Ja.
Diese Konzerte mit Live-Musik, das müssen ja die Studierenden an der MHL machen. Die hat ja, glaube ich, die Hochschule pro Jahr ungefähr um die 300 Konzerte, die sie anbietet, weil es diese Auftrittsoptionen bieten muss für die Studierenden. Die brauchen ja ihr Publikum auf der anderen Seite. Und wenn du sagst, Live-Musik wird vielleicht dann auch wieder stärker noch kommen, ist ja so die Frage, wie kriege ich denn dieses Publikum tatsächlich auch immer rein? Mhm. Also bei der Musikhochschule, klar, die relativ günstige Eintrittskarten, Stammpublikum, aber damit können wir ja nicht in die weite Zukunft gehen. Was gibt es denn da eigentlich für Optionen für euch?
Also da muss man quasi immer wieder drüber nachdenken, wie man das macht. Ich betreue auch verschiedene Kammermusikreihen und natürlich ist die Publikumsstruktur im Schnitt, wenn man sich das anschaut, schon unsere Generation und älter. Also wie das da in 20 Jahren mit klassischen Kammermusikkonzerten aussieht, vom Publikum her, weiß ich nicht. Nur ist so, dass bestimmte Zielgruppen an bestimmte Orte auch nicht gehen, weil die Hemmschwellen so groß sind. Ne? Wenn ich jetzt so eine Hip-Hop-Oper mache in einem Opernhaus, dann ist es nicht selbstverständlich, dass die Jugendlichen dahin gehen, wenn ich sie jetzt nicht gerade durch Schulklassen und entsprechende Programme dahin führe. Ne? Das heißt, ich muss dann auch in neue Räume gehen. Das heißt, wir müssen gucken, wo wir auftreten, welche Aufführungsorte, welche Aufführungsformate sind interessant für die entsprechenden Zielgruppen auch. Ne?
Du hast ja nun viele Ausgründungen auch begleitet in der Musikhochschule, viele Ensembles, die sich gegründet haben. Nicht nur die Ensembles deiner Söhne, sondern zum Beispiel ja, Ixalak, Vagabund, jetzt ist Junaid, das ja, jüngste. Genau. Mhm. Alles Klezmer-Ensembles. Warum kommt das? Warum ist das so eine große Liebe offenbar von dir zur Klezmer-Musik? Wo kommt die her?
Naja, ich bin ja Klarinettist und mich hat immer interessiert, was ich mit meiner Klarinette anstellen kann. Aufgewachsen natürlich, so hatten wir ja schon gesagt, so im ländlichen Raum mit Blasmusik. Da kennt man dann so die alpenländische Volksmusik und so weiter und die traditionelle Blasmusik. Aber Klezmer war natürlich auch ein Thema und ich hatte am Ende meines Studiums auch einen Workshop gemacht bei Giora Veitmann. Das war 1991, als ich mit dem Klarinettenstudium fertig war. Das war natürlich sehr eindrucksvoll, Ja, wir kennen uns über die Jahre und hatten so auch Kontakt. Aber ich hatte mich dann schon immer sehr intensiv einfach mit Klezmer beschäftigt, auch mit meinem früheren Ensemble Tango Five, wo ich ja 27 Jahre waren wir ja zusammen in Baden-Württemberg viel gespielt und so. Das war also schon während der Studienzeit und ja, also diese Leidenschaft für Klezmer war schon immer da. Was jetzt diese Ensembles betrifft, also Ixalac, Vagabund, Unait, dann ist es immer auch gekoppelt natürlich an Personen, die sich dafür dann auch wirklich interessieren und meistens dann eben an den Klarinettisten bzw. Klarinettistinnen jetzt bei Vagabund und Unait, ne? Jakob Lagner oder
Lina Gronemeyer.
Lina Gronemeyer sowie Kockler bei Vagabund und jetzt Clara Vickers bei Unait. Als ich sie kennengelernt habe, war das tatsächlich auch so, dass auch für sie alle Chiora Veitmann ein Impuls war, Klarinette zu lernen und sich mit dem Instrument zu beschäftigen. Also er hat da unglaublich viel bewegt in der Klarinettenszene.
War er ein guter Lehrer?
Also eher ein philosophischer. Ich würde jetzt nicht sagen, so im Sinne von Handwerk und jetzt mach mal das und mach das und so, ne? Sondern eher so im musikphilosophischen Sinne.
Ja. Würdest du sagen, du bist ein guter Lehrer?
Das erlaube ich mir nicht zu urteilen, da müsstest du die Studierenden fragen.
Ja, die hatten wir ja gerade im Schleswig-Holstein Magazin im Porträt schon zu hören bekommen, dass die gesagt haben, dass du sehr offen bist ihnen gegenüber, dass du sie sehr förderst, dass sie sich auch viel ausprobieren können. Ist das so ein bisschen auch eine Zauberformel?
Also ich denke, dass Vertrauen eines der wichtigsten Dinge ist. Es ist oft so, und ich habe das oft erlebt, dass ich Studierenden eine Aufgabe übertrug oder zu einer Aufgabe anregte, von der sie zunächst glaubten, dass sie das nicht schaffen würden. Ich aber davon ausging oder das Potenzial quasi erahnte. Und es war immer wunderbar.
Für jemanden wie mich ist Musik natürlich etwas, was ich in meiner Freizeit sehr gerne mag. Was machst du denn, wenn du dich mal entspannen willst, wenn du deine Freizeit genießen willst?
Keine Musik.
Keine hören. Musik? Und dann stattdessen?
Im Wald spazieren gehen, meditieren, Stille. Ich suche dann Stille eigentlich, ja.
Bist du ein Genussmensch?
Also leider, wie man jetzt, das kann man jetzt im Radio hier nicht so sehen. Ich habe hier einige Punkte zu viel, die weg müssen. Das liegt natürlich am Essen. Also ich mag gutes Essen, ja.
Lesen?
Lesen? Ja, doch.
Was dann eher was, ich sag mal, eine Musikerbiografie oder lieber ein amerikanischer Thriller?
Also Thriller ist nicht so mein Ding. Also ich lese sehr viel Nachrichtenmagazine quer durch so das Spektrum.
Würdest du sagen, du bist dann auch ein politischer Mensch?
Ja, würde ich sagen, ja. Mhm.
Was du aber ja nicht in deinem Beruf ausleben wirst wahrscheinlich.
Naja, man kann das bedingt machen, muss natürlich gucken, wo man eine gewisse Objektivität halten muss oder Neutralität, ich möchte es mal so sagen. Aber es gibt natürlich Dinge, wo man dann schon ein Statement abgibt, wie wir jetzt mit unserer neuesten Veröffentlichung auch in unserer Abteilung an der Hochschule This is the Future, ein neues Album als CD und Vinyl und auch online. Da waren Studierende aus 45 Nationen dabei, die in 30 verschiedenen Sprachen dann diese Textzeilen, This is the Future, Here's the Future, Now is the Future, dann in diesem Stück rezitierten. Das steht natürlich für eine Diversität, für die ich auch ganz persönlich einstehe. Denn ohne diesen Austausch mit anderen Kulturen und anderen Ländern und anderen Mentalitäten und anderen Denk- und Fühlweisen und so, gäbe es auch die Musik nicht so, wie sie ist. Es gibt keine nationale oder lokale Musik, die unbeeinflusst ist, die würde nicht existieren. Die Musik lebt vom Austausch. Musik ist Kommunikation und zwar in alle Richtungen.
Ist ja auch eine Kommunikation, die, ich sag mal, international funktioniert. Wir haben dich mal begleitet mit dem Chor bei einer Reise, eine Konzertreise nach Taiwan. Mhm. Und der Reporter stellte fest, Bernd Ruf ist da mega bekannt. Wie kommt denn das, dass du in Taiwan so ein Star bist?
Ja, also ich arbeite seit 2014 mit der Band Soda Green. Das ist eine der Top-Bands in Taiwan und auch in dem asiatischen Raum. Und das begann damals mit einem Orchesterprojekt, weil sie eben ein Crossover-Projekt machen wollten mit ihrer Bandmusik plus Orchester. Und ich mit meinem German Pops Orchestra genau in diesem Bereich ja seit vielen Jahren unterwegs bin. Und ja, so begann das. Da hatten wir erst eine CD und eine DVD-Produktion hier in Deutschland und waren dann mit dem ganzen Orchester im Dezember 2015 in der Taipei Arena mit der Band. Wir arbeiten immer noch zusammen, also jetzt am 24. oder 25. April wird es ein Konzert geben in Berlin im Tempodrom mit Soda Green und German Pops Orchestra. Also aus dieser Zusammenarbeit ist so eine Freundschaft entstanden und der Pianist, um jetzt die Brücke zu schlagen zu unserer Chorreise, der Pianist der Band, Agong, der hat studiert an der Taipei National University of the Arts in Taipei und hatte den Kontakt hergestellt. Und dann hatte ich quasi eine Partnerschaft unserer Musikhochschule Lübeck mit der dortigen Universität aufgebaut. So konnten wir dann einmal mit unserer Big Band von der Hochschule und dann eben mit Vox Mandala, mit der MHL Vocal Band, auch nach Taiwan reisen. Ja, das war toll, ja. Vox Mandala, auch so eine Ausgründung.
Ja. Also schon erstaunlich, ne? Wie dann eben auch, vor allem finde ich eigentlich Solomusikerinnen und Sängerinnen in diesem Ensemble, in diesem Vokalensemble so miteinander funktionieren. Denn das ist ja ein großer Unterschied, singe ich allein oder singe ich im Chor.
Mhm. Also es hängt immer zusammen und deshalb meinte ich, ich muss dann individuell gucken, wer gerade was mitbringt und wie das so aussieht, die Zusammensetzung unserer Studierenden. Ich kann nicht auf Abruf ein Klezmer-Ensemble gründen, wenn die entsprechenden Studierenden nicht da sind. Also nur, weil es jetzt mir gefällt und weil ich jetzt so eine Idee habe. Und ich kann auch kein Vokalensemble gründen, nur einfach, weil ich es jetzt möchte, sondern wenn die Studierenden dafür nicht da sind, dann klappt es nicht. Und bei Vox Mandala war das so, dass es sich ergab, dass wir 15 Pop-Hauptfachsängerinnen hatten, also tatsächlich Sängerinnen, die alle ganz toll sangen. Und dann werden sie in anderen Jahrgängen wieder weniger und dann geht es wieder zurück. Und plötzlich, also man kann das gar nicht vorher so. Und dann dachte ich, okay, wenn ich jetzt so viele Solistinnen habe, es wäre ja fantastisch, wenn wir jetzt nicht im Sinne eines Popchors, sondern so eine Vocalband dann zusammen machen. Und sie hatten dann auch Lust und wir haben sehr intensiv gearbeitet. Es geht natürlich dann sowas, vor allem wenn das dann den Weg nimmt zu einer Ausgründung, geht es natürlich weit über das übliche Stundenkontingent im Unterricht hinaus, ne? Und es ist dann für beide Seiten natürlich, für die Studierenden, aber auch für mich dann auch entsprechender Mehraufwand, den ich aber auch leidenschaftlich mache.
Ist Musik eine Berufung?
Wenn man es professionell machen möchte und überleben will, kann es nur eine Berufung sein. Denn ohne eine extreme intrinsische Motivation, die viele Schwierigkeiten in Kauf nehmen kann, würde es nicht funktionieren. Man macht ja dann Musik von klein auf. Man verzichtet auf sehr viel Freizeit. Man ist unterwegs oder spielt Konzerte, wenn die Freunde, wenn andere quasi Freizeit haben. Ist ja auch konfrontiert dann mit regelmäßigen Niederlagen. Da kommt kein Publikum, dann gefällt es die Musik denen nicht und so weiter. Also ist schon ein Wechselbad.
Ängste gehören ja auch immer dazu.
Ängste, ne? Existenzängste natürlich. Also es ist ein hoher Preis, ne, den man bereit sein muss zu geben.
Und sind deiner Beobachtung nach die jungen Leute heute auch weiterhin bereit, so einen Preis zu zahlen oder hat sich das geändert?
Nee, ich glaube schon. Also ich denke, es ist nicht anders als früher. Es wird in jeder Generation Menschen geben, die dann etwas mehr sich engagieren und etwas intensiver reingehen und eine etwas größere Leidenschaft für etwas entwickeln. Aber um dann Erfolg zu haben, braucht man eben dieses bisschen mehr.
Und vielleicht auch ein Vorbild. Du sagtest vorhin, du hast kein eigenes Vorbild, aber du hast mit Leuten zusammengearbeitet. Ich glaube, Paul McCartney, du hast schon gesagt, Jarrah Fightman, Roger Hodgson von Supertramp, Randy Brecker. Das sind ja auch wirklich Namen. Haben die das dann auch eher noch gefördert oder würdest du sagen, nee, solche Vorbilder, ich brauche das eigentlich nicht und das braucht eigentlich heute auch sowieso niemand?
Nee, schon. Also eindrucksvoll blieb mir auch so die Zusammenarbeit mit John Lord von Deep Purple, so ein,
oh ja, auch.
Den man so, so als Rockmusiker von Deep Purple so in den Ende 60er, frühen 70er so erstmal in Erinnerung hat. Und dann, als ich mit ihm zusammengearbeitet habe, da war er ja dann schon deutlich älter, war so ein British Gentleman mit langen Haaren und Zopf und so und hat da seine Hammond-Orgel gespielt. Diese Menschlichkeit, ne, die auch jetzt bei den prominenten Namen oder gerade da, das dann zu erleben, okay, das sind Stars, aber am Ende des Tages sind sie Musiker mit einer tiefen Musikalität und mit einer großen Menschlichkeit. Und dann über diesen Starkult als Rahmen, da, wenn man das weglässt und dann so in One-to-One in so eine Begegnung kommt, dann ist es einfach, glaube ich, schon ein Vorbild.
Erinnerst du dich an deine Begegnung mit Paul McCartney und wie das war? Ich sag mal, so ein Idol unserer Jugend dann schon, oder?
erinnere ich mich schon, denn wir standen dann auf der Bühne und haben uns umarmt und mir kamen wirklich die Tränen. Also das war so, das ist, wenn so Geschichte dann, also Beatles war natürlich schon auch, oder ist ja Musikgeschichte, ne? Ist ja jetzt nicht aktuelle Musik oder sowas, ne? Und dann wird es so lebendig plötzlich, ne? Und so in Persona. Sehr berührend war das, ja. Wir waren dann auch mal mit der Family in London beim Konzert. Da war er schon über 70 und diese Power, die er hatte im Konzert, also er hat 2 Stunden durchgespielt und dann, also quer durch die Beatles-Songs, seine eigenen Songs, späteren Songs und so mit einer kleinen Band und so volle Power. Und dann kam er auf die Zugaben nochmal, für die Zugaben nochmal auf die Bühne, hat aber dann nochmal eine halbe Stunde weitergespielt. Also man spürte so, da ist einfach so ein Vollblutmusiker, der dann neben allem Star-Rummel dann am Ende einfach mit seiner Gitarre da steht und singen will, ne?
Wir sind beide letztes Jahr 60 geworden. Wenn ich mir das angucke, Paul McCartney in hohem Alter, die Stones in ihrem hohen Alter, denkst ja, die fallen irgendwie tot von der Bühne. Rod Stewart hatte eigentlich letztes Jahr eine Abschiedstournee, jetzt geht er wieder auf Tour und ist wieder im Herbst in Hamburg zum Beispiel. Also das ist ja schon ein Phänomen, dass diese, ich sag mal in Anführungszeichen, alten Typen diese Bühnen immer noch rocken und diese Musik so leben. Also das macht irgendwie schon auch etwas mit einem, ne? Dass die uns begleiten seit Jugend, schon immer noch auf der Bühne sind und wir sie immer noch erleben können.
Ja, ist ja bei Dirigenten auch ähnlich und bei klassischen Musikern. Soweit es dann mit den Fingern und mit der Motorik noch so geht, ne? Aber bei Dirigenten, das lässt sich ja irgendwie noch so, wenn man an Blomstedt denkt, dann so mit Mitte 90 und so. Ich glaube, das hält natürlich einfach, ja, das sind Jugendmittel, ne? Also ich meine, wenn man das ein Leben lang gemacht hat und dann aufhören würde, ne, dann würde sich der Körper und der Geist, glaube ich, relativ schnell abbauen. Ne? Aber die Leidenschaft bleibt ja. Ich werde immer daran denken, dass mein früherer Tango-Partner Raul Caurena, der hatte mir erzählt, wie der sein Vater verstarb, der dann auch im hohen Alter quasi noch mal einmal Bandoneon spielt. Also sein Vater spielte auch Bandoneon, bei dem hat er das gelernt. Spielte dann noch mal uns, stellte es dann in die Ecke und legte sich dann schlafen und ging dann. Das ist natürlich so eine Traumvorstellung, ne? Naja, das war dann Raul leider nicht gegönnt, so ein Abschied. Der ist ja im Januar 21 in der Corona-Zeit an Corona, am Virus, auf der Intensivstation in New York am Beatmungsgerät verstorben. Das war natürlich sehr tragisch auch. Ja, war für mich auch ein sehr tiefer Eingriff, weil wir mehr als 20 Jahre zusammen sehr eng musizierten. Und wenn man so eine musikalische Partnerschaft hat, dann spielt man so in einer musikalischen Form Sprache zusammen, wo es keine Worte mehr braucht. Man versteht sich einfach. Also das, man spielt und es geht so automatisch, ne? Sowas findet man natürlich dann anschließend auch kaum mehr, ne? So in dieser Dichte.
Es gibt ja bei den Social Media immer so einen Post, wenn jemand aus dieser Legendenzeit stirbt, nach dem Motto Rock in Heaven. Mhm. Mit wem würdest du im Himmel am liebsten abrocken, außer jetzt mit Raul vielleicht? Wenn es dann mal soweit ist für uns.
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich würde das so weitermachen wie bisher auch. Mal hier klassisch, hier mal Klezmer und hier mal Tango und hier mal richtig Rock und... Ich habe jetzt was eine neue Musikrichtung für mich entdeckt. Ich war ja im November in Belo Horizonte an der Universität und habe da 14 Tage unterrichtet und mich damit intensiv mit brasilianischer Choro-Musik beschäftigt und entdeckt, dass die Klarinette da sehr wichtig ist, also ähnlich vergleichbar wie bei uns so in der alpenländischen Blasmusik und auch Polkas und Walzer so Vorbilder. Also gibt es enge Verbindung damit. Mal gucken, was so in Zukunft dann, vielleicht komme ich dann mal mit brasilianischem Musik hier noch um die Ecke.
Ich höre daraus, dass du weiter viele Ideen hast und Projekte im Kopf.
Auf jeden Fall.
Und die Musik im Herzen, würde ich jetzt mal sagen.
Also die wird hoffentlich da immer bleiben, ja.
Vielen Dank für das Gespräch, Bernd Ruf.
Sind wir schon fertig?
Wir sind schon fertig.
Ja, vielen Dank. Ja, hat großen Spaß gemacht.
Der Schleswig-Holstein-Schnack auf NDR 1 Welle Nord. Welle Nord.